Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen bei Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Ich muss erstmal meinen Laptop-Akku hier einmal wieder festmachen. Gerade gemerkt, sonst bist du gleich weg. Hallöchen, wir hoffen, es
Hallöchen,
geht euch gut.
Willkommen.
Schön, dass ihr alle wieder da seid zu dieser Folge. War wieder eine Solo-Folge von uns beiden, ohne Gästin sozusagen, aber wir haben uns auch ein bisschen was zu erzählen, eine ganze Menge sogar, und ich glaube, wir fangen mit dem Elefanten im Raum an, Caro, oder? Das Event, wir hatten am Samstag unser allererstes Romance-Event, was wir als Agentur, als Buch-Event-Agentur organisieren durften. Es war sehr aufregend, es war wunderschön, ich bin immer noch ein bisschen in der Realisationsphase, was passiert ist, aber vielleicht von Anfang an, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal im Podcast geteasert, Caro. Erzähl doch mal, was war da los? Was haben wir nochmal gemacht?
Also bevor ich es direkt wieder vergesse, um welchen Titel es geht, nenne ich den mal zu Beginn. Das war The Knockout Contract von Stefanie Santer für Moon Notes, das Romance-Label vom Oettinger Verlag. Und ja, genau, also es war, das hatten wir, glaube ich, auch schon angeteasert. Ich glaube, was das Besondere daran war, war, dass wir versucht haben, das Buch so ein Stück weit lebendig zu machen. Und da sind wir zweigleisig gefahren. Also wir waren zum einen in einem Boxstudio, denn der Protagonist im Buch ist ja Boxer. Und genau, das Zweite betrifft auch den Protagonisten im Buch, Parker Westfield. Wir hatten nämlich einen Schauspieler gecastet, der Parker Westfield verkörpert hat. Also der war live vor Ort. Und ich glaube, die Kombi war das, was das Event auch von vielen anderen abgehoben hat. Also ich denke, so manche Sachen sind, was jetzt Romance-Events betrifft, einfach gesetzt. Also manches wird einfach erwartet. Und so hatten wir zum Beispiel also natürlich eine Lesung mit dem Hörbuchsprecher, mit Leonard Hohm, die wir im Boxring stattfinden ließen. Also das, glaube ich, also das war auch was ich cool fand tatsächlich, dass wir oder dass unsere Technikperson Ben Schönfeld, der auch den Parker Westfield verkörpert hat, also der war in Doppelrolle sozusagen. Der Mann des Tages. Der hat es wirklich klasse hinbekommen und hat den Boxring und auch die Fotospots so ausgeleuchtet, dass es farblich ja extrem gut zum Cover gepasst hat. Und genau, also diese Lesung im Ring, die haben viele, glaube ich, auch als was Besonderes wahrgenommen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, viel ist, glaube ich, gesetzt. Also das sind ist eine Lesung mit dem Hörbuchsprecher, ist Interaktion mit der Community. Wir hatten Q&A mit der Autorin und das klingt jetzt alles irgendwie relativ nüchtern, wenn ich das so runterrattere, aber es war für uns echt ein total emotionaler und besonderer Tag, ne? Also ja, vielleicht definitiv. Rekapitulieren wir auch einfach mal, wie es und wann es losging, ne? Also da können wir ja so ein bisschen was mal erzählen, würde ich denken.
Also meinst du mit wie und wann es losging, wann wir angefangen haben zu planen oder wie der Tag für uns losging?
Ich glaube, den Tag. Also ich meine, angefangen zu planen haben wir, glaube ich, im letzten Dezember
im November, Ende November, Anfang Dezember, glaube ich, war das. Mhm. Vielleicht starte ich einfach mal. Also ich bin zusammen mit Ben, mit unserem Schauspieler, hier losgefahren bei uns in Neubrandenburg. Und das war schon ziemlich aufregend, weil wir natürlich genug Zeit eingeplant haben. Aber man weiß ja dann immer doch nicht, ist die Autobahn voll oder nicht und so weiter. Und du, das ist, glaube ich, das gleiche Problem mit der Bahn. Also irgendwie die Anfahrt, man zittert ja dann doch immer. Und bis zu dem Moment, wo wir nicht in Hamburg waren, war ich auch immer so ein bisschen so leicht angespannt. Wir haben dann schon mal so ein bisschen, Ben meinte irgendwann, komm, entspann dich mal kurz, wir machen hier mal kurz Musik an. Dann haben wir da so 2 Stunden Party im Auto gemacht, dann ging es irgendwann. Und dann waren wir in Hamburg, so gegen 12 haben wir uns getroffen. Du warst, glaube ich, schon eine Stunde ungefähr da und hast Laukengebäck organisiert. Das darfst du gleich noch erzählen, was da los war.
Tonnenweise.
Ja. Und dann ging es los. Dann haben wir die Location besichtigt nochmal, also ich hatte zum ersten Mal, du hast sie ja schon gesehen, wir waren im Boxstudio Andres, es war auch richtig, richtig cool, also sowohl Ulf als jetzt glaube ich auch neuer Romance-Leser und vor allem Boxprofi, ja, als auch das Studio an sich, liebe Grüße, es war wirklich wunderschön dort. Ich war sehr überrascht, wie groß es alles war, wie cool das alles irgendwie aussah, sehr modernes, sehr cooles Sportstudio. Und dann haben wir, womit haben wir denn angefangen? Wir haben angefangen, so ein bisschen uns zu organisieren, schon mal die Technik reinzutragen und so weiter. Und da bist du mit Ben nochmal los, um Laugengebäck zu kaufen.
Unter anderem, ja. Wobei alles wurde aus meiner Sicht eigentlich überschattet durch die Anlieferung oder Nicht-Anlieferung unserer Stühle, ne, die wir organisiert hatten. Also Stühle. Ja, vielleicht kurz, ja, kurz für euch. Also Stühle ist unser neues Wutthema eigentlich. Aber genau, also letztendlich hat Sarah 2 Stunden damit verbracht, auf den Menschen zu warten, der 250 Meter entfernt mit unseren Stühlen durch die Gegend fuhr, aber die Adresse nicht gefunden hat.
Es ist wirklich absurd. Aber er hat dann immerhin auch vergessen zu erwähnen, dass er 3,70 Meter hoch ist, weil der kam in so einem, also im Nachgang auch wirklich alles absurd, ne? Weil er hat wirklich nur ein paar Stühle drin gehabt in diesem riesigen Event LKW. Also es war wirklich ein riesen LKW, hat die ganze Straße blockiert, als er ankam. Es hat auch ordentlich Gehupe gegeben. Da wart ihr ja noch nicht da, aber kurz danach seid ihr ja gekommen. Und also der Bus wurde irgendwie 10 Minuten blockiert und hat sich aufgeregt. Der Busfahrer ist irgendwann ausgestiegen und hat gefragt, was wir hier machen, was das alles soll. Dann müsste man weiterfahren. Ja, also es war spektakulär. Aber wir haben Stühle bekommen. Ich wusste nicht, dass Stühle kriegen so ein Freudenthema ist. Aber als die Stühle da waren, wusste ich, jetzt kann nichts mehr schiefgehen, weil es ist alles geschafft, was wir extern schaffen müssen. Den Rest, also wenn es dann gescheitert wäre, wäre es an uns gescheitert. Und das ist es zum Glück nicht, weil dann hatten irgendwie alle, wussten alle, was sie zu tun haben. Wir haben alles aufgebaut. Wir hatten ein paar Influencerinnen da, die dann auch den Tag begleitet haben. Leonard und Stefanie, also Autoren und Hörbuchsprecher, sind dann gekommen und haben sich so ein bisschen eingestimmt irgendwie schon mal. Und dann ging es ja auch um 17 Uhr los. Und es war, fand ich, echt richtig, richtig schön zu sehen, wie viele Leute dann plötzlich da waren, wie viele Leute irgendwie aus der Community auch zusammengekommen sind. Wie das war wieder so ein Get-Together auch von Romance-LeserInnen. Ja, es war also rundum richtig schön.
Ja, ich fand es auch, also für mich ging es schon so ein bisschen los, als so mit der, also ich war eigentlich überhaupt nicht nervös, aber so um 16 Uhr haben sich schon einige Leute versammelt, also eine Stunde vor Beginn.
Krass, oder?
Die haben da einfach, ja, die haben da gewartet und es wurden immer mehr. Und das fand ich schon irgendwie auch cool, also gut, dass wir so früh angefangen hatten, ne? Also dass wir auch so gut geplant hatten. Sonst wären wir noch mitten im Aufbau gewesen um 16 Uhr. Aber ja, also es fand ich, war ein rundum gelungener Abend. Die Autorin war, glaube ich, super happy. Die hatte sich ja, als wir mit ihr zuerst geredet hatten, hatte sie sich ja einfach also haben wir sie gefragt, was sie sich wünschen würde für die Veranstaltung. Und dann hat sie gesagt, na, vielleicht ein Boxsack. Und als sie dann erfahren hat, dass es ein Boxstudio sowieso schon ist, war sie voll begeistert. Und als sie das gesehen hat, ist sie halt auch fast irgendwie in Tränen ausgebrochen. Und was auch schön war für uns zu sehen, war, wie toll und professionell sie auf der Bühne war, wie toll sie gelesen hat. Wir hatten vorher mit ihr tatsächlich ein Bühnencoaching gemacht und zu sehen, wie sie das umsetzt, einfach was wir in dieser einen Stunde mit ihr online gemacht haben. Das fand ich, also war so eins meiner Highlights des Tages, die ganze Stimmung, die Leute, also es war eine tolle Atmosphäre, die Leute waren gut drauf. Die sind alle auch dann nach der Veranstaltung noch geblieben. Die haben dann eine Stunde noch mit dem Ulf Andres da geboxt und haben sich Sachen zeigen lassen. Und ja, also das war wirklich irgendwie schön zu sehen, dass die dann auch nicht nach Ende der Lesung einfach verschwunden sind, sondern dass es so richtig Community-mäßig war.
Ja, fand ich auch. Also ich fand das auch spannend zu sehen, wie so auch Leute wie jetzt Ben zum Beispiel, unser Schauspieler, wie der Ulf vom Boxstudio, die ja eigentlich gar nicht so einen wahnsinnigen Bezug vorher zu dem Thema hatten, danach auch zu uns kamen und meinten, wie berührend sie das irgendwie fanden und wie cool das für sie auch war. Also ich habe von beiden so ein völlig überschwängliches Feedback bekommen, wo ich dachte, krass, das mal so von außen auch gespiegelt zu bekommen, dass das cool ist, was wir da machen. Und das von zwei Menschen zu bekommen, die halt auch jetzt gar nicht mal so im Thema drin sind und eigentlich überhaupt nicht wussten, was wir da tun und was sie vor allem auch erwartet an dem Tag, das fand ich sehr, sehr besonders. Und das also hat mich auch total berührt. Und wie du sagst, es war so ein bisschen irgendwie Stefanie auf der Bühne da, wie so, ich will jetzt nicht sagen, das Kind, was man zum Erwachsenwerden losgeschickt hat, aber so ein bisschen hatte ich schon so kurz irgendwie das Gefühl von, ach krass, jetzt ist sie da irgendwie. Und vielleicht kann man schon so viel teasern. Also Stefanie hat gesagt zu mir letztens oder hat mir geschrieben, alles, wo wir dabei sind, da ist sie auch sehr, sehr gerne dabei und das möchte sie gerne machen. Und ich habe sie in den Podcast eingeladen. Also es wird auch sicherlich demnächst nochmal ein Recap mit ihr geben, wo wir nochmal mit ihr und aus ihrer Perspektive vielleicht auch so ein bisschen auf den Tag schauen werden, beziehungsweise auch natürlich auf ihr Buch The Knockout Contract. Das erscheint jetzt auch am Donnerstag, also morgen ist Donnerstag, wenn wir aufnehmen. Also es ist schon erschienen, wenn ihr die Folge hört. Genau, schaut da unbedingt rein, lest da rein. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sports-Romance. Ich als großer Sports-Romance-Fan, dass ich das mal sage, wow. kann das auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich glaube, dass es auch vielen von euch gefallen wird.
Was vielleicht, um das Thema abzuschließen, was war denn so dein Highlight an diesem Tag, wenn du es überhaupt benennen kannst? Also wir haben ja jetzt schon einige aufgezählt. War es eins von denen oder war es was völlig anderes?
Ich glaube, es war der Moment, wo wir Ben auf der Bühne verkauft haben. Also so sollte man vielleicht kurz einordnen, innerhalb der Moderation gab es einen Moment, wo Leonard Thom, der Hörbuchsprecher, auf die Idee kam. Das hat er uns auch vorher erzählt, das wusste auch Ben vorher, also wir haben das alles im Konsens gemacht, wo er erzählt hat, dass er gerne Ben auf der Bühne als Bookboyfriend an eine Teilnehmerin für den Rest des Abends verschenken würde.
Vergeben möchte,
ja. Genau. Und es hat sich auch eine Teilnehmerin gefunden und die hat damit Ben den Abend verbringen dürfen und wir haben so eine Art Fake-Dating-Vertrag auf der Bühne aufgesetzt. Das fand ich einen sehr lustigen Moment, muss ich sagen. Und dann ging es halt darum, dass er ihr zum Beispiel die Tür aufhalten soll, dass er ihr die Bücher hinterher trägt für den restlichen Tag und so. Ja, das war, glaube ich, so mein persönliches kleines Highlight. Ich habe es auch komplett aufgenommen. Ich finde es auch immer noch sehr lustig, mir das anzugucken. Ich saß gestern hier auf dem Sofa, habe mir nochmal so die ganzen Fotos angeguckt und habe einfach so vor mich hingekichert. Meine kleine Schwester hat mich immer gefragt, was los ist. Und dann habe ich ihr das gezeigt und sie fand es auch sehr lustig. Also, ja.
Ich glaube, das ist auch Teil des Aftermovies, ne? Den ihr auf Instagram sehen könnt, auf LinkedIn sehen könnt. Genau, den gibt es nämlich auch. Der wird jetzt noch geteilt. Also, wie gesagt, wenn die Folge erscheint, könnt ihr das schon einsehen. Und genau, wenn ich so überlege, was mein Highlight war, dann glaube ich tatsächlich, das hatten wir schon mal so ein bisschen angerissen, also irgendwie war Ulf mein Highlight tatsächlich, weil er als Betreiber der Location, also wirklich, die Zusammenarbeit war mega. Also der hat bei allem, was wir uns gewünscht hatten, hat er versucht, es möglich zu machen oder hat es auch möglich gemacht. Und ich glaube, er hatte absolut gar keine Ahnung, was ihn erwartet an diesem Abend, hat aber halt, wie gesagt, einfach mitgemacht, weil er beitragen wollte dazu, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird. Und dann war er echt von diesem Thema total begeistert. Also, dass sich eine Autorin dem Thema Boxsport annimmt, das aufbereitet für eine Community. Er liest jetzt auch das Buch, also wir haben es ihm dann durch den Verlag organisiert.
Vielleicht ganz kurz, ich muss da kurz reingehen, aber Ulf ist ja auch, also wenn man sich einen Boxer vorstellt, das mal zwei als Türsteher, also der ist bestimmt 2 Meter fast groß und halt auch einfach, also ein Schrank von Mann, das wollte ich nur ganz kurz eingeworfen haben, damit ihr noch ein bisschen besseres Bild habt, voll tätowiert, Glatze, also genauso wie man sich den typischen Romance-Leser vorstellen würde. Jetzt darfst du weitermachen.
Ja, genau. Also ihr könnt auch mal bei Ulf Andres oder Boxstudio Andres auf Instagram gucken. Er hat ein Foto mit Stefanie Santer gepostet, er mit dem Buch und hat es einfach hart abgefeiert. So, ne? Und weiß ich nicht. Also dass man halt jemanden, der so mit dem Thema gar nichts zu tun hat eigentlich, also mit diesem Romance-Thema und dieser Community, gar keine Berührungspunkte so richtig hat, außer eben dieses... das Thema Entwicklung, was da drin steckt, Mental Health und so, ne? Also wie, was macht der Sport auch mit einem? Also das war so sein Anknüpfungspunkt, glaube ich. Und dass man so jemanden so für das Thema begeistern kann, dass uns das gelungen ist, das war für mich irgendwie auch nochmal so ein Augenöffner, weil es nochmal zeigt, wenn man sich auf das Genre einlässt, egal jetzt wie alt man ist, egal ob man in dem Bereich liest oder überhaupt liest, also das fand ich echt irgendwie total schön zu sehen. Und er mit dem Buch und der Autorin, der war einfach cool, fand ich.
Ja, fand ich auch. Also ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, auch dass ich glaube, dass durchaus viele Männer da Bezug zu hätten, wenn sie dem Ganzen mal eine Chance geben würden, weil also der Leistungssport ja kein weibliches Thema ist, sondern ich würde behaupten, dass vielleicht sogar mehr Männer im Leistungssport sind. Ich, keine Ahnung, habe da jetzt keine Statistik oder so, aber auf jeden Fall mindestens mal gleichberechtigt. Und insofern fand ich das auch cool, weil er hat natürlich auch dann irgendwie gespiegelt, dass er die Gedanken des Protagonisten total nachvollziehen kann und meinte auch zu mir, er hat auf Anhieb 20 Männer, die er in der Beschreibung von Parker Westfield wiedererkennt. Also so diesen bisschen gebeutelten Leistungssportler, der irgendwie eigentlich sehr verbissen versucht, Dinge zu erreichen, die ihm vielleicht auch auf Anhieb nicht gleich so gelingen und so. Also das fand ich total augenöffnend, wie du sagst, dass es da einfach irgendwie so einen Anknüpfungspunkt gibt und den vielleicht auch noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten, fände ich eigentlich cool. Also
ja, auch für die Verlage. Menschen, glaube ich. Ja, also auch Menschen, die oder junge Menschen, die ihren Weg gerade suchen und finden. Ne? Also ich glaube, das war eigentlich viel mehr noch als das Thema Sport, was ihn da, wo er wiedererkannt hat oder wo er sich und viele seiner Schützlinge, sage ich jetzt mal, wiedererkannt hat. Und das ist ja, ich meine, da kann sich ja jeder wiedererkennen. Und das ist ja auch genau das, was wir immer sagen, dass da jeder, der sich traut, da mal reinzulesen, mit Sicherheit sich an der einen oder anderen Stelle in irgendeiner Form wiederfindet.
Ja, absolut. Also Punkt. Was Caro Punkt. Sagt.
Genau, also wie gesagt, ihr könnt ja mal gucken auf Instagram, vor allem wie das Event so aussah. Ich finde, es sind wahnsinnig tolle Bilder geworden, auch die beleuchtete Location und wir haben schon, finde ich, schöne Details irgendwie mit reingebracht und es war irgendwie rundum ein schöner Abend und das könnt ihr euch auch, wie gesagt, auf Social Media so ein bisschen angucken, wenn ihr euch einen Eindruck machen möchtet, wie das Ganze aussah.
Unbedingt. Also ihr könnt zum Beispiel auch bei uns bei Buchevents auf die Instagram-Seite gehen, einfach nur buch.events. Wir haben ein Highlight angelegt, da findet ihr alles nochmal zusammengefasst oder natürlich bei Moonlords auf der Verlagsseite. Aber wenn ihr es gebündelt haben wollt, dann schaut am besten mal bei uns kurz vorbei. Da habt ihr es, glaube ich, am einfachsten, das jetzt alles zu sehen. Ja. Dazu, so viel dazu. Soll ich vielleicht mal weitermachen, denn ich war im Kino. Wir haben es ja in der letzten Solo-Folge angekündigt. Ich war letzten Sonntag im Kino und habe Wuthering Heights geschaut. Und ich bin seitdem echt in einem ganz schlimmen Rabbit Hole. Also es ist wirklich, ich habe diesen Film gesehen und ab dem Moment hat Instagram gedacht, du musst alles zu diesem Film wissen, welche Unterwäsche sie beim Dreh getragen haben, wie die Sexszenen gedreht wurden, welche Easter Eggs es gibt. Also ich weiß jetzt ungefähr alles dazu.
Hast du das Gefühl, du weißt mehr durch den Film selbst oder durch das Drumherum?
Auf jeden Fall durch das Drumherum. Ich habe auch, glaube ich, den Film erst verstanden, als ich mir das Drumherum angeschaut habe. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du mitgebracht hast, aber ich kann auf jeden Fall jetzt mal ein kleines Fass aufmachen, wenn ihr wollt. Mhm. Dafür sind wir ja vielleicht auch ein bisschen hier. Ja, also erstmal habe ich natürlich wahnsinnig viel über die Beziehung zwischen Margot Robbie und männlicher Darsteller gelernt.
Jacob Elordi, oder?
Ja, exakt. Genau, so heißt er nämlich. Schön, dass ich den Namen nicht weiß.
Ich habe den Film ja nicht gesehen, sondern auch nur das Drumherum. Habe aber voll das Gefühl, ich könnte jetzt auch mitreden.
Ja, du bist wieder die besser informierte, das besser informierte Sidekick an der Stelle jetzt. Also ich weiß jetzt alles über die Beziehung zwischen den beiden und warum das ja gar nicht matchen konnte und wieso es dann doch gematcht hat. Und die Leute sind sich auf jeden Fall nicht einig, ob es matcht oder ob es nicht matcht. Long story short, vielleicht fange ich am Anfang an. Wuthering Heights, Original ja Sturmhöhe, ist ein Psychodrama von Emily Bronte. Und ich bin mir sicher, dass 95% der Frauen im Kino, und der Saal war voll, auch für Neubrandenburger Fassdorf-Verhältnisse sehr voll, das nicht wussten. Also ich habe dann im Vorfeld auch so O-Töne noch irgendwie mitgekriegt, wenn man dann so die Leute reden hört, so von wegen, oh, das soll ja krass sein, eine Chase of Grey, die Sexszenen. Und also ich habe das Gefühl gehabt, 80% waren nur für die Sexszenen da, die anderen 15%, auch vielleicht noch ein bisschen für die Story. Aber ich glaube, ich war die einzige Person, die wusste, was sie wirklich erwartet. Und so war es dann auch am Ende. Ich glaube echt, dass viele da sehr verstört rausgehen, weil das in keinster Weise auch nur ansatzweise ein Liebesfilm ist. Geschweige denn an Shades of Grey rankommt, was irgendwelche Erotik-Szenen angeht. Ich fand es an ganz vielen Stellen einfach nur maximal weird, sehr beklemmend, sehr, sehr düster, sehr. Es hatte schon fast so American Horror Story Vibes. Also es war wirklich, sie haben manchmal so Details aufgefangen. Und ich fand das aber cool, weil das genau die Stimmung ist, die man auch hat, wenn man das Buch liest. Ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass das Ganze inhaltlich ans Buch rankommt. Also da sind schon nochmal, klaffen Welten dazwischen. Sie haben auch viel gestrichen. Also sie gehen sehr auf die Beziehung zwischen den beiden ein und gar nicht so auf die Kinder, die ja im Buch eigentlich noch viel relevanter sind. Die gibt es einfach gar nicht im Film, die existieren nicht. Sie haben auch den Bruder von der Catherine gestrichen, der ja eigentlich so ein bisschen dieses sadistisch Böse war, das ist im Film der Vater. Also da haben sie viel eingekürzt. Aber das tut, finde ich, nicht zur Sache, weil sie starten direkt mal mit einer Szene und das fand ich sehr bezeichnend. Also so Black im Kino und du hörst einen Typen stöhnen. Und du denkst natürlich, okay, jetzt kommt hier gleich die erste Sexszene. Und dann siehst du das Bild dazu und es ist ein Typ, der erhängt wird und dabei eine Erektion hat. Und die ganzen Menschen gaffen, gucken dieser öffentlichen Hinrichtung zu, sozusagen. Ich habe danach rausgefunden, bei einer Filminterpretation, dass es offensichtlich wir waren. Also, dass das so ein bisschen das Sinnbild ist für den ganzen Film, so ein bisschen Foreshadowing auch, fand ich eine spannende Theorie, dass quasi die Masse, die da zuguckt bei dieser öffentlichen Hinrichtung, dass es das Publikum im Kino sein soll. Ich habe die Theorie jetzt einfach so adaptiert, ich finde es cool. Ich glaube das jetzt auch so. Ja, und also sowas zieht sich halt durch. Es gibt so Dinge, wo du denkst, okay, das ist jetzt vermeintlich erotisch und das sind, könnten so Detailshots von irgendwelchen erotischen Dingen sein. Und dann stellt sich raus, das ist eine Nacktschnecke, die übers Glas kriecht oder so. Also so ganz, ganz perverse, also es wird schon, will ich schon fast sagen, Dinge, die so im Detail also ausgenommen werden. Ja.
Sorry, ja, also es klingt so, als würde ich schon sehr mit den, so mit diesem, ihr kommt nur deswegen ins Kino gespielt.
Ja, exakt, das ist auch mein Eindruck, so dieses, wir geben euch die Erotik, aber eigentlich doch nicht. Plot Twist. So, der ganze Film ist grundsätzlich, ich glaube, auf einer Blende, weiß ich nicht, eins oder so aufgenommen worden, also es ist stockduster, du erkennst zum Teil einfach nichts in diesem Film, was aber auch, also ne, total die Stimmung wieder im Buch widerspiegelt. Ich fand das cool, sie sind wirklich sehr auf diese Emotionen gegangen und das, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das erste Mal Sturmhöhe gelesen hast, aber ich hatte durchweg so ein ganz schlechtes Gefühl dabei.
Voll bedrückend einfach.
Exakt, ist also wirklich ganz, ganz übel und das war auch das Gefühl, was ich bei diesem Film die ganze Zeit hatte. Und dann, ne, dann freut man sich natürlich irgendwie, dann sie lernen sich ja als Kinder erkennen und dann hast du so ein bisschen diese süßen Kinder, die da irgendwie dann auch so die ersten romantischen Erfahrungen machen. An irgendeiner Stelle ist es ja schon eine Romantik auch, die da reinspielt. Aber dann diesen sadistischen Vater im Fall vom Film jetzt, der da halt auch so voll auf diesen Ekelfaktor geht, also das ist wirklich einfach eklig, was er zum Teil macht und wirklich abstoßend. Und dann hast du diese zwei Erwachsenen, dann hast du natürlich eine Szene und das war uns allen klar, dass das kommt, dass sie da auf irgendwelchen Klippen stehen und dass sie sich da natürlich irgendwie knutschen und nicht kriegen und doch kriegen und also es hat schon eine gewisse romantische Stimmung auch an den Stellen, aber es ist halt durchweg sehr düster gefilmt. Es ist durchweg keine romantische Musik genutzt worden. Also ich weiß nicht, wie Menschen bei Instagram auf die Idee kommen, dass dieser Film romantisch sein könnte. Ich habe auch nicht geheult. Ich hatte an keinem Moment das Gefühl, oh Gott, ist der arm, ist der traurig, ist das traurig, dass sie jetzt stirbt oder so? Gar nicht. War das jetzt ein Spoiler? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Ich erzähle jetzt einfach den ganzen Film. Und es war wirklich einfach, also auch die erotischen Szenen, die es natürlich gab, natürlich haben sie auch irgendwie ein bisschen dafür gesorgt, dass es sie gibt, die waren nicht schön. Es war in keinem Moment, dass ich dachte, ach, ist das süß, ach, ist das romantisch, ach, ist das schön, was hier passiert, sondern es war halt einfach alles, du hast gemerkt, so sehr ambivalent, ne? Also irgendwie lieben sie sich, irgendwie haben sie halt aber auch diese absolut ungesunde Obsession füreinander und gerade er ist halt auch an irgendeinem Punkt sehr, sehr obsessiv geworden.
Aber so ist es im Buch ja auch.
Genau,
ne?
Richtig. Also, richtig. Also,
das ist ja dann nah dran eigentlich.
Absolut. Also von der Stimmung ist es wirklich ganz, ganz nah am Buch, fand ich. Deshalb kann ich auch die Kritik manchmal nicht so ganz nachvollziehen, die sagt, das ist nicht so am Buch dran. Weil ja inhaltlich nicht, aber von der Stimmung schon. Und ich finde auch, die Stimmung kommt es auch ein bisschen an, dass du den Inhalt nicht eins zu eins so erzählen kannst wie im Buch, ist vielleicht auch nachvollziehbar. Was ja auch viel diskutiert wird, ist Isabella, ich weiß es nicht, die, genau, das ist ja die Schwester von dem Mann, den Catherine dann heiratet, weil sie nicht Heathcliff heiratet. Und die Schwester verliebt sich ja so ein bisschen in Heathcliff, beziehungsweise ja doch, ich glaube, sie verliebt sich tatsächlich, er nutzt sie halt total aus, für seine Belange an Catherine ranzukommen.
Seine Zwecke, ja.
Genau. Mhm. Was ich da spannend fand, sie wird sehr in so einen BDSM-Kontext gerückt schon fast. Also es hat plötzlich so sehr viel von so Dominanz und Unterwerfung. Und dann gibt es so eine ganz weirde Szene auch schon wieder, wo Heathcliff mit ihr in seiner Hütte ist und sie völlig unterwürfig vorm Kamin sitzt. Und dann kommt Catherine dazu und es ist so dieses, ja, sie macht alles, was ich sage und ja, sie hört auf mich und schau mal, was für ein tolles Schoßhündchen sie ist und so. Also wirklich so ganz absurd pervers schon. Wirklich pervers. Nicht, dass es ein BDSM-Kontext ist, sondern dass es einfach, dass er so richtig abartig abgedreht ist. Es ist wirklich ganz faszinierend irgendwie, was in diesem Film alles passiert. Und ich saß da auch bloß und meine Freundin neben mir, die wusste gar nicht, was sie erwartet, weil ich habe sie gefragt, ob sie mit ins Kino möchte, aber ich glaube, sie hat auch gedacht, dass es so ein Shades of Grey Abklatsch wird. Nun ja, also es ging, glaube ich, alle maximal verstört aus diesem Film raus. Ich fand ihn im Nachhinein ziemlich großartig. In dem Moment habe ich aber auch gedacht, what the fuck is going on here? Es war irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, aber je mehr ich über diesen Film lerne und je mehr ich irgendwie mich auch mit so den Details befasse, desto spannender finde ich das. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, wo es darum geht, dass Catherine immer dann rot trägt, wenn sie mit Heathcliff zusammen ist und dazwischen trägt sie viel weiß. Und je größer die Obsession für Heathcliff wird, desto mehr rot trägt sie. Und das ist echt ganz spannend, weil sie am Anfang als Kind viel rot trägt und dann eine ganze Weile nicht, wenn sie ihren Mann kennenlernt und so weiter. Und dann irgendwann, wenn er wieder in ihr Leben kommt, dann fängt sie an, so rote Schleifen zu tragen oder irgendwie mal ein rotes Tuch oder so. Und am Ende trägt sie halt ein rotes Kleid. Und das sind so Sachen, die fallen dir halt beim Filmgucken nicht auf. Aber wenn dir danach jemand erzählt, dass es so war, denkst du, krass. Spannend. Jetzt habe ich dir den ganzen Film gespoilert, es tut mir leid.
Nö, mach nichts, ich werde ihn auf jeden Fall trotzdem noch gucken.
Bitte.
Weil ich auch, weil ich es einfach spannend finde. Also ich glaube, ich täte mir oder werde mir ein bisschen schwer tun, jetzt so rein mit der, das hatte ich glaube ich letzte Folge auch schon gesagt, mit der Optik von ihr, weil sie für mich einfach im Buch, also sie hat ja braune Haare und sie ist ja eher so ein, sie wirkt ja eher so ein bisschen zurückhaltend auch, also so ein komplett anderer Typ, als jetzt Margot Robbie im Film verkörpert.
Die ist
so,
halt auch schon
gesehen habe.
Sehr, sehr auf Hollywood gestylt, ne? Also man sieht schon, dass es so dieses Mittelalter-Setting ist, aber man weiß auch, dass sie mal Barbie gedreht hat und das ist halt auch, man erkennt es schon so. Sie ist schon einfach sehr hübsch.
Und auch so, also genau das mit, also es ist ja sehr opulent auch vom Setting, von den Klamotten. Und das finde ich, war jetzt im Buch, hat das für mich nie eine Rolle gespielt, sondern da war für mich eigentlich der heimliche Protagonist, war immer so dieses Moor, in dem es spielt.
Ja.
Ne? Also weil das ja sozusagen auch dieses Trostlose und Erdrückende und Dunkle, das hat ja... Also sehr sozusagen die Geschichte in gewisser Weise foreshadowed oder halt auch wiedergespiegelt die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist was, also das ist so ein großer Unterschied zum Buch, den ich jetzt vielleicht schwierig finden werde. Andererseits, glaube ich, muss man sich da auch komplett frei machen von und einfach den Film dann nehmen, als was es ist und nicht versuchen, also auch dieses, ne, was ist im Buch, was ist nicht im Buch, irgendwie, ne, also ich glaube, es muss man auch nicht übertreiben. Ich denke, der Film wird für sich stehen und wie du schon sagst, viele werden gar nicht wissen, dass es eine literarische Vorlage gibt. Viele wird es auch gar nicht interessieren, sondern die wollen dann auch gerne mitreden, einfach weil es einfach überall diskutiert wird und dann hat man das Gefühl, man ist nicht dabei, wenn man es nicht guckt. Und es ist ja auch, man kann man ja auch so sehen, dass es cool ist, dass junge Leute irgendwie finde ich ein bisschen lustig, auch in eine Literatur oder literarische Verfilmung gehen, ohne es zu wissen.
Ich finde es auch
und
super
denken, sie sind jetzt so in diesem geilen, in so einem geilen En Vogue-Film drin. Also das ist so ein bisschen lustig und es klingt ja auch so, als hätten die Macher damit so ein bisschen
total,
also damit bewusst gespielt.
Total,
ne?
total. Also die Erotik ist wahnsinnig amüsant an vielen Stellen. Also amüsant im Sinne von, wenn man es sieht und weiß, wie es im Buch ist, ist es einfach lustig.
Würdest du vielleicht abschließend sagen, das ist eine, also irgendwie ein Dark Romance Film jetzt vielleicht, oder?
Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist der erste Dark Romance Film und ich finde, sie haben den Charakter einer Dark Romance, also wie wir sie definieren, extremst gut getroffen. Es ist eine ganz, ganz klassische Dark Romance, wie sie per Definition im Buch steht. Es ist aber nicht das, was ich jetzt einer Person, die gerne Dark Romance liest, empfehlen würde und sagen würde, guck mal den Film, dann weißt du, was Dark Romance ist. Also es ist kein mafiöse Strukturen und dann haben sie irgendwelche weirden Sexstellungen im Film. Es ist halt wirklich einfach der Anti-Held und es geht die ganze Zeit um Heathcliff und es geht die ganze Zeit darum, was er für eine Obsession entwickelt und wie diese Liebe, die er hat, irgendwie auch kippt und ist so, du siehst richtig das Böse. Also ich finde ja, Jacob Ich und Namen hat das ganz toll gespielt. Wir duzen uns jetzt. Also der ist cool. Der hat das cool gemacht. Ich finde auch schön, dass sie optisch jetzt keinen Hollywood-Schönling dahingestellt haben. Also das hat mir irgendwie ganz gut getaugt. Das ist jetzt, also Margot Robbie absolut, aber dass er halt so ein bisschen mehr edgy ist vielleicht einfach, ein bisschen mehr irgendwie auch Charakter hat. Und ich finde, er spielt das richtig gut. Und ich mag auch, also es wird ja ganz oft diskutiert, so dieses, es gab keine Stimmung zwischen den beiden und Margot Robbie und er passen eigentlich gar nicht zusammen. Und man merkt so in den Liebesszenen auch, dass sie sich überhaupt nicht so richtig aufeinander einlassen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass es bewusst war. Also ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht auch von den beiden so gespielt wurde, dass sie sehr, sehr ambivalent einfach zueinander sind. Und das ist ja auch das, worauf es irgendwie ankommt. So, weil es ist keine Liebesgeschichte, die erzählt wird, finde ich.
Ja, ich bin ja, also das ist jetzt kleiner Gedankenhopser,
ja.
Aber ich bin ja immer total irritiert, weil ich weiß nicht, ob du, kennst du diesen Comic-Kater? Der heißt ja auch Heathcliff aus den 70ern.
Nee, muss ich?
Da bist du zu jung für.
Ich glaube schon.
Ich finde es nur lustig, weil soweit ich weiß, hat derjenige, der diesen Kater erschaffen hat, ihn tatsächlich nach dem Heathcliff aus Wuthering Heights benannt.
Witzig.
Der ist halt auch so ein, also einerseits ist er so ein Straßenkater, ne? Also perfekt. Hat auch so den Bezug irgendwie, also die Herkunft, aber er ist halt gleichzeitig eher so ein ironischer Typ, der irgendwie gerne die Mülltonnen ausräumt. Und weiß ich nicht, das irritiert mich immer komplett. Und ich kriege diese Verbindung nie aus meinem Kopf, weil ich eben weiß, dass das ein bewusst gewählt wurde.
Es passt ja auch,
die Namensgebung.
Oder? Also Heathcliff ist ja für mich auch so eine Straßenkatze, die irgendwie ein bisschen eklig ist.
Genau. Aber andererseits dann eben auch so sehr, also ne, du hast einmal so diesen Außenseiter oder diese Wildheit ja dann auch mit dabei, aber du hast auch, ist eigentlich so ein Flauschball, also du hast auch so diesen ironischen Kontrast da drin. Und irgendwie, später kam ja dann noch Garfield dazu.
Ach, Garfield Garfield ist, sag das doch, ich wusste nicht, dass der Heathcliff heißt, der andere Kater.
Ja, genau. Also gut, wir wollen jetzt nicht so sehr ins Katzensetting gehen, aber irgendwie ist es immer so ein sowas, was ich in meinem Kopf nicht auseinanderkriege. Und ich finde es eben ganz interessant, dass so dieser, ne, dass der eine, die in gewisser Weise der Namensgeber für den anderen war.
Ich mag den Namen generell. Ich finde Heathcliff ist ein echt cooler Name. Also ich finde, es hat auch so eine Stärke gleich. Wir können auch gleich einen Punkt dahinter machen und zu dem Thema gehen, was mich ja eigentlich schon die ganze Zeit interessiert, wo du auch schon geteasert hast. Aber eins würde ich gerne noch ganz kurz nur in den Raum stellen. Und zwar fand ich ein bisschen schade in dem Film, ich habe es ja gerade schon erzählt, dass sie die Kinder, also im Buch ist es ja so, dass es eigentlich viel mehr auch um die Kinder von Catherine und Heathcliff und wie auch immer geht und um ihren Mann und so. Und Heathcliff, die dann aufstachelt gegeneinander und die dann irgendwie auch ähnlich eine Beziehung führen wie Catherine und Heathcliff und das alles so irgendwie so ein Circle of Life eigentlich ist. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie das nicht gemacht haben. Also sie sind halt sehr auf die kindliche Version von Heathcliff und Catherine gegangen und dann gab es halt nur noch die beiden und Catherine ist auch gestorben, bevor sie irgendein Kind gebären konnte. Das ist so die Endszene, dass sie da liegt. Auch das wieder sehr American Horror Story, fand ich. Ein knallroter Raum und sie liegt da drin und blutet. Komplett. Und der ganze Raum ist rot und voller Blut. Und das ist super weird. Und Heathcliff sitzt da drin und heult sich einen ab. Also, es war schon sehr überzeichnet an vielen Stellen, aber ich fand es filmisch echt großartig gemacht. Also sie haben diese absolute weirde Stimmung komplett rübergebracht. Aber das fand ich ein bisschen schade, dass sie da schon den Break gemacht haben. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie noch irgendwie auf die Kinder eingehen, und das wird es aber immer später. Und ich habe gedacht, nee, jetzt wird es dabei bleiben. Weil das finde ich im Buch eigentlich so schön, dass man so diesen Circle mitkriegt, wie das irgendwie weitergeht. Ja. Und das ist für mich auch die Message aus dem Buch, so dieses bisschen Generation-Trauma schon fast irgendwie so.
Voll.
Was halt in dem Fall jetzt nur am Anfang stattfindet, insofern, dass halt Catherine ein bisschen wird wie ihr Vater, beziehungsweise Heathcliff auch sehr wird wie sein Ziehvater. Aber dass es dann nochmal so diesen Bogen macht, das fand ich eigentlich immer im Buch sehr cool. Nun ja, ist es halt. Aber ich finde den Film cool, ich würde ihn auch empfehlen. Also, wer Lust auf was richtig Weirdes, richtig Ekliges hat,
der schaut ihn sich gerne an.
Oder seine Freundin schocken möchte. Die Freundin, mit der ich im Kino war, Grüße an dich, Mandy, an der Stelle. Die meinte danach zu mir, achso, und das ist ein Buch, was du gerne gelesen hast, ja. Ich so, ja. Und sie hat halt, also ich habe, glaube ich, auch, ich hätte ihr das vorher mal erzählen können. Ne? Ich habe gesagt, hier, ich würde da gerne in den Film gehen, habe ich ihr den Trailer geschickt, und ich hätte eigentlich wissen müssen, dass dieser Trailer auch nichts erzählt. Es tat mir auch im Nachgang so ein bisschen leid, weil ich glaube, sie hat einfach was völlig anderes erwartet, so auf einen Sonntagabend, Mädelsabend. Wir gucken uns mal so einen kleinen Erotikstreifen an, wir gehen mal ein bisschen Christian Grey 2.0 anfeuern. Ja, ich glaube, sie war mittelmäßig geschockt von dem, was da passiert.
Ja.
Macht es besser, ja, gut, als ich mache keinen Mädelsabend raus.
Ja, vielleicht nicht der richtige Film, ne?
Nee. Also wir hätten das machen können, weil das wäre, glaube ich, richtig lustig gewesen. Mhm. Aber es tat mir dann im Nachgang so ein bisschen leid. Aber sie hat es verkraftet, also es ist okay. Es geht ihr wieder gut. Wir haben drüber gesprochen.
Gut. Sehr gut.
So, und jetzt bitte harter Bogen. Hier steht in unserem Skript, Wuthering Heights, Margot Robbie liest Akuta, ist mittlerweile mit Sarah J. Maas befreundet. Und bitte, jetzt lehne ich mich zurück. Viel Spaß.
Ja, fand ich einen schönen Bogen, weil, also ich hatte irgendwie ein Interview gesehen mit Margot Robbie zu Wuthering Heights, und da hat sie tatsächlich irgendwie erzählt, dass sie Akuta geil findet. Und das war aber schon vor einigen Wochen, also kurz bevor der Film anlief. Und da wusste sie natürlich schon, was wir jetzt erst seit letzter Woche wissen, nämlich, dass die Erscheinungstermine nicht nur für Akuta 6, sondern auch Akuta 7 heraus sind.
Und zwar innerhalb von 4 Monaten erscheinen die beide?
Ja, also am 27.10. Erscheint der 6. Band und am 12.01. Der 7. Und genau, ich dachte mir, oder ich habe dann überall auch auf Instagram gesehen, hier Interview von Sarah J. Maas bei Hello Daddy, bei diesem Podcast. Das sind die wichtigsten Fakten. Dann habe ich mir das alles so angeguckt, habe gedacht, ja cool, das reicht eigentlich für die Podcast-Folge. Da steht ja alles, was sie so erzählt hat. Und dann hatte ich aber tatsächlich in den letzten, 3, 4 Wochen, die ziemlich wild waren, mal kurz Zeit und dachte, nee, jetzt guckst du da mal selber rein. Und dann habe ich mir es komplett reingezogen, also es geht ja knapp 2 Stunden. Und dann dachte ich mir, ist es euer Ernst? Also das sind eure wichtigsten Fakten aus diesem 2-stündigen Interview? Habt ihr das Gleiche gesehen wie ich oder kopiert ihr das alle voneinander? Oder weiß ich nicht, vielleicht sind für mich andere Fakten wichtiger als für euch. Aber ich bin sehr froh, dass ich es mir noch angeguckt habe.
Und mir dann verboten hast, es zu gucken.
Genau, ich habe es Sarah erstmal verboten.
Caro hat mir immer geschrieben, du guckst das auf keinen Fall, ich musste das alles im Podcast erzählen, du wirst es nicht glauben. Ja, ich so, ja, okay.
Du darfst es natürlich im Nachgang gucken. Also ich würde es auch jedem empfehlen, der sich in irgendeiner Form für sie oder die Reihen interessiert, weil ich es schon ein sehr beeindruckendes Interview fand. Also sie war ja jetzt echt lange von der Bildfläche verschwunden. Ich glaube, 21 ist der letzte Band erschienen, der 5. Und sie kam da echt mit so einem Paukenschlag zurück und hat mich auf diversen Ebenen umgehauen. Also ich hatte es dir ja erzählt, ne? Ich saß heulend teilweise vor meinem Laptop, weil ich Dinge einfach verstanden habe und weil ich ihre Also sie war wirklich schonungslos offen und hat da wirklich Sachen geteilt, private Dinge, die ich auch echt krass fand.
Also ich weiß nicht, wer noch dafür ist, aber ich finde, du könntest jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen.
Soll ich mal reingehen?
Ich weiß nicht, aber ich warte ja jetzt schon seit einer Woche darauf. Ich war auch schon, ich habe mir den Podcast schon gesaved. Ich war auch schon dreimal kurz davor, ihn einfach heimlich anzuhören und so zu tun, als würde ich es nicht wissen. Ich habe es nicht getan, aber könntest du jetzt bitte?
Danke, danke. Ja, okay, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Also, ich fange mal mit der Sache an, die ich am wenigsten spannend eigentlich finde. Sorry. Aber sie hat erzählt, dass sie alle Filmrechte zurück hat. Das fand ich trotzdem insofern interessant, weil sie gesagt hat, also, dass sie da sehr nah dran sein möchte an den Verfilmungen. Also die sollen möglichst nah an ihrer Vorstellung und an der Vorstellung der Fans sein. Und da gibt es gewisse No-Gos auch für sie. Und das.
Wer hatte denn die Filmrechte vorher?
Hulu, glaube ich.
Ah, okay. Hatte spannend. Die? Also eine Serie dann auch wahrscheinlich wäre es geworden, oder?
Mhm. Ich denke, dass es auch eine Serie wird, weil wie willst du das in einen Film packen? Also man kann es ja alles machen, aber glaube ich, ist Quatsch.
Dann wird es halt Kacke.
Genau. Sie hat auch erzählt, das fand ich da auch ganz interessant, dass sie, also da ging es dann so um die Charaktere, ne? Das hatten wir auch schon öfter das Thema, wie sollen die denn aussehen? Sie meinte, es gibt niemanden auf dieser Welt aktuell, den sie kennt, den sie für Reese jetzt als passend erachtet. Bisher.
Kennst du jemanden, den du für passend erachtest?
Also, wen ich mir irgendwie vorstellen könnte, wenn man ihn so ein bisschen, wenn man da so in Richtung dunkle Haare geht, ist Henry Cavill.
Oh, ja. Ja, spannend. Muss erstmal ein Foto raussuchen hier. Also ich weiß, wie er aussieht, aber ich muss ihn mir noch mal kurz.
Also er war ja in The Witcher. Mhm. Aber genau, den könnte ich mir irgendwie vorstellen. Und es gibt tatsächlich auch auf TikTok gibt es einige, ich glaube, das sind noch nicht mal Schauspieler, ich weiß auch nicht, was sie sind, die irgendwie, wo TikTok immer sagt, du siehst aus, wie Reese aussehen würde. Also ich fände es halt auch irgendwie lustig, wenn es jemand wäre, der wirklich jetzt kein großer Name ist. Einfach nur, weil sie der Meinung ist, der sieht aber am ehesten so aus.
Und was halten wir von Harry Styles? Ich habe schon öfter mal über Harry Styles nachgedacht. In meiner Welt sieht Reese ein bisschen aus wie Harry Styles.
Mhm.
Sorry.
Für mich wäre Harry, also wenn ich, den würde ich glaube ich eher anders besetzen. Vielleicht wäre der auch eher Brody oder so.
Auch gut. Auch fein.
Ja, keine Ahnung, genau. Also,
wir schweifen ab.
Das fand ich nur ganz interessant. Und was ich noch spannend fand, war, dass sie gesagt hat, also es werden ja zwei Bücher, aber eigentlich erzählt die Geschichte, es ist eine Trilogie. Also es ist eine Geschichte, die in diesen beiden Büchern jetzt erzählt werden soll. War aber für ein Buch einfach zu viel. Also zu viele Seiten, die Bücher werden auseinandergefallen. Und deswegen sind es zwei und auch zwei, die relativ zeitnah hintereinander eben erscheinen. Weil sie es komisch fände, wenn man den ersten Teil der Geschichte hätte und dann wieder 5 Jahre warten würde auf den nächsten Teil.
Ja, good for her. And good for us.
Mhm. Ja, genau. Und was ich aber jetzt, also hatte ich ja vorhin schon gesagt, also dass sie so sehr, so sehr private Dinge geteilt hat. Und die beziehen sich vor allem eigentlich auf die weiblichen Charaktere. Also bei ACOTAR vor allem auf Feyre und auf Nesta. Und bei Feyre auf ihre Schwangerschaft. Und also das, glaube ich, ist bekannt, dass viele so diesen Aspekt, dass sie schwanger wird, irgendwie weird finden oder fanden. Sie gesagt haben, es passt nicht zu ihr, es lässt sie irgendwie schwach dastehen, warum muss das jetzt passieren? Pregnancy Trope ist ja eh nicht jetzt jedermanns Sache. Und dann hat sie eben erzählt, dass sie selbst ihre eigene Schwangerschaft im Buch verarbeitet hat. Sie hatte nämlich eine Schwangerschaft, sie war nicht gerne schwanger, hat sie gesagt. Sie hat sich da nicht wohl gefühlt. Einmal hat sie sich den Knöchel verdreht, ist gefallen, dann musste sie sofort ins Krankenhaus. Also es war eher so eine angespannte Zeit für sie. Und dann hat sie auch über die Geburt erzählt und die war insofern, also die war ein traumatisches Erlebnis tatsächlich für sie, weil 2 Wochen nach dem eigentlichen Termin, Geburtstermin, hat sie einen Kaiserschnitt, also genau, hat sie das Kind mit einem Kaiserschnitt zur Welt bringen sollen. Und das war für sie extrem traumatisch, weil sie eben an einen Arzt geraten ist, der, würde ich mal das sagen, das Gegenteil von empathisch und sensibel war. Also der wirklich sehr harsch mit ihr umgesprungen ist, der nicht zugelassen hat, dass ihr Mann mit dazukommt, obwohl sie offensichtlich Angst hatte vor der OP, die da passieren wird. Und der, also ne, man kriegt ja da so eine, also es wird ja so quer über den Bauch geschnitten. Und der hat tatsächlich 2 oder 3 Zentimeter über der eigentlichen Stelle, wo das passieren sollte, geschnitten. Was sie in gewisser Weise, ich will nicht sagen entstellt hat, aber hat halt den Heilungsprozess extrem behindert, sage ich jetzt mal. Und sie war dann auch später,
wow.
Ja, sie war auch später dann bei einer anderen Ärztin und hat sie gefragt, warum hat er das gemacht? Und dann hat sie gesagt, hat die Ärztin gesagt, naja, weil der war faul und der ist ein Arsch. Und ja, keine Ahnung, sie hat es wirklich, also hört es euch nochmal an oder schaut es euch an, sie hat es halt, also war natürlich krass, das von ihr so zu hören. Und ich habe dann verstanden, warum ich diese Schwangerschaft im Buch einfach so seltsam fand.
Sie war so unemotional. Also ich glaube, das war das, was viele gestört hat. Das ist so, es kam ja sehr plötzlich irgendwie und es kam sehr take it or leave it. So. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie auch, ich fand das auch ein bisschen weird. Also da stimme ich dir voll zu. Das ist so, ja, sehr unemotional einfach. Wenn sie es beschrieben hat, es war irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ja, okay. Als wenn sie auch nicht wollte, dass ihre Fans dazu ein positives Gefühl haben. Also ich glaube, sie hat schon auch provoziert, dass es dieses eher negative Gefühl gibt vielleicht an der Stelle, kann ich mir vorstellen. Oder ist einfach, also, oder vielleicht auch unterbewusst provoziert, weil sie selber nicht so gut drüber schreiben konnte.
Ja, ich glaube, dass sie hat einfach nur distanziert drüber schreiben können. Mhm. Und deswegen passt das Ganze nicht ins Buch, weil das ist nicht Feyres Geschichte.
Ja.
Das ist ihre eigene.
Aber krass,
oder? Und deswegen,
oder,
ist es so seltsam, das zu lesen, weil es passt halt überhaupt nicht rein. Und ja, irgendwie, das sagt sie auch in dem Interview, dass sie halt nur damit irgendwie klarkam, indem sie das im Buch irgendwie verarbeiten konnte.
Aber wie furchtbar, oder? Also, ja, immer wieder erstaunlich, ja, was Leute schreiben müssen, weil sie es selber mal erlebt haben. Aber das ist sehr heavy, ja.
Ja,
krass.
Und also dann auch die Geschichte von Nesta, da hatten wir vor ein paar Folgen erst drüber geredet, weil ich es ja nochmal gelesen hatte. Und war es auch so, dass es einen privaten Bezug gibt. Und es wundert mich auch überhaupt nicht, einfach weil ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass man sowas nur schreiben kann, wenn man das selber durchlebt hat. Das ist so auf den Punkt und so, ja, so realitätsgetreu, das kann sich kein Mensch ausdenken. Und ich meine, es ist ein komplettes Buch, in dem es darum geht, ne?
Ja. Ja.
Und sie sagt in dem Interview selbst auch, sie war halt, als sie das Buch geschrieben hat, da war sie eben an ihrem persönlichen Low. Also es gibt ja diese Szene im Buch, wo sie mit Kässchen da auf diesem Berg wandert, wo er sie nötigt eigentlich, mit ihr dahin zu wandern, und dann bricht sie da komplett zusammen, und sie war an der Stelle eben selber auch. Und genau, hat es nur geschafft, da wieder rauszukommen, indem sie sich das eben von der Seele geschrieben hat. Und bei Nesta ist es ja am Ende auch so, dass sie, und das ist, sagt sie auch, das ist bei Menschen, die auch traumatische Erfahrungen haben oder Depressionen haben, so, die sind nie ganz geheilt. Ne, es wird immer wieder Tage geben, an denen man dann dahin zurückfällt und sich da wieder rausarbeiten muss. Und so ist es bei Nesta ja auch. Genau, also das fand ich irgendwie total, beides total crazy. Und ich habe aber jetzt eben, also auch bei diesem Buch verstanden, weil, ne, ich finde, es ist ja so eine typische, die ersten 2 Bände ist so typische Romantasy, ne? Also
ja,
so hier.
Ganz, ganz, ne, süß eigentlich.
Sie hat so die, ne, du hast so die Heldin, Die ist in ihrer, die ist in der Situation, wo sie sich durchkämpfen musste, schon immer finanziell auch nicht gut gestellt. Ja, dann kommt sie irgendwie, wird dann die Grenze, so eine Weltengrenze überschritten, dann kommt sie ins Reich der Fee und dann irgendwie passieren Dinge. Und dann kommen aber diese beiden Bücher und man denkt sich so, hä, was ist das denn? Das passt überhaupt nicht zusammen. Also die ersten zwei Bände und die letzten zwei Bände.
Das glaube ich auch das, was die Fans ja so gefühlt haben.
So ein Füllband, also das sind einfach ja wie zwei verschiedene Geschichten. Und jetzt verstehe ich auch, warum das so ist.
Aber das
fand ich irgendwie krass.
Ich stelle mir das als Autorin extrem herausfordernd vor, muss ich sagen, wenn du so diese Welt erschaffen hast und das vielleicht auch irgendwie so eine Distanz zu dir gibt und du halt irgendwie so eine süße Romantasy schreibst und alle feiern diese süße Romantasy und dann haust du so ein Buch raus, ob jetzt Nesta oder die Schwangerschaftsgeschichte, wo du weißt, es gibt diesen persönlichen Bezug und es ist potenziell auch anders und vielleicht ja nicht das, was die Fans erwarten würden einfach an der Stelle. Und du musst aber irgendwie, oder du weißt, du wirst jetzt dieser Kritik ausgesetzt und du liest dann vielleicht auch ständig so dieses, was soll das denn jetzt und warum? Also ich glaube auch, dass viele Fans an der Stelle, oder weiß es auch, dass viele Fans an der Stelle einfach nicht so begeistert waren. Das hat man ja auch immer mal wieder gelesen, dass sich viele gefragt haben, was ist denn da passiert und warum ist sie plötzlich so? Und das erklärt es jetzt natürlich, aber das ist natürlich eine Info, die Fans nicht haben und die auch, glaube ich, als Autorin schwer auszuhalten ist, wenn du weißt, ey, das ist meine Geschichte und das war genauso und ich habe gefühlt wie Nesta und ich war im Grunde Feyre, die schwanger war, so. Und das jetzt irgendwie so, es ist schon heavy, ne? Wenn man so, also.
Ja, es ist ja eine sehr private, also privater geht's ja gar nicht und auch so bei dieser Schwangerschaftsgeschichte hat sie erzählt, dass, also da ist ja auch Rhys in der Situation, der ist ja völlig hilflos zum ersten Mal in seinem Leben. Ne? Er ist ja sonst immer derjenige, der auf alles eine Antwort weiß.
Das wird der Mann gewesen sein.
Die entsprechenden, genau, die Kräfte hat. Und das war natürlich dann ihr Mann in der Situation, der ihr auch nicht helfen konnte, der nichts machen konnte und der da zugucken musste. So, ne? Also das ist ja, es betrifft ja nicht nur sie, sondern es betrifft ja auch viele, die da so ein bisschen dranhängen. Und ja, also genau, ich fand es einfach irgendwie total krass, auch dass sie das da in dem Moment aber alles geteilt hat. Weil, also, sie hat ja noch nie darüber gesprochen und sie hat ja nie irgendwelche Theorien in die Richtung oder also auch nur Andeutungen in die Richtung gemacht. Dabei liegt es irgendwie natürlich. Also irgendwie liegt das natürlich irgendwie nah, weil wie gesagt, also ich dachte mir das immer, als ich diesen letzten Band gelesen habe, Silbernes Feuer, dass ich einfach, das kann keiner schreiben, der das nicht selber durchgemacht hat. Das ist absolut nicht möglich.
Ja, sie beschreibt es so wahnsinnig gefühlsecht, absolut nicht, nee. Also ich glaube schon, dass man auch hätte hinterkommen können, aber es zeigt ja auch mal wieder, wie nackt sich schon vielleicht auch manche AutorInnen machen in dem Moment, wenn sie sowas veröffentlichen und das halt aber auch irgendwie den Fans zum Fraß vorwerfen, zum Teil ja auch. Also man weiß ja auch, dass BookTok, die können sehr hoch loben, sie können aber auch sehr schnell sehr hart werden in ihrer Wortwahl. Mhm. Und das, ja, es ist schon krass, ne, so zu merken. Auch ich habe dir das schon letztens gesagt, dass ich da so ein bisschen an Taylor Swift denken musste, die ja auch ihr neues Album zum ersten Mal gedroppt hat in irgendeinem Football-Podcast. Also ganz abseits von der Bubble, in der sie sich sonst bewegt und auch ganz, ganz unklassisch. Ich habe so das Gefühl, dass Sarah J. Maas das vielleicht auch mit Absicht in einem Podcast gemacht hat, wo sie weiß, es hören halt wirklich nur die Leute, die sich die Zeit nehmen, da reinzuhören, die das irgendwie verstehen wollen, die auch an ihrer Perspektive interessiert sind. Weil ich meine, wer gibt sich 2 Stunden Sarah J. Maas Podcast? Das macht jetzt nicht jeder dahergelaufene Fan. Und ich glaube, dass solche Formate dann vielleicht auch bewusst gewählt sind. Und dass es jetzt ja auch Infos sind, die wissen, so eingesessene Fans, eingefleischte Fans wie wir jetzt irgendwie und wir hören diesen Podcast dann auch und diskutieren das dann aber auch wertschätzend. Aber das weiß halt jetzt nicht die nächste Person, die das Buch einfach am Buchladen kauft unbedingt und das ist vielleicht auch gut so.
Ja, ja voll. Also und diejenige, die da eben die Fragen gestellt hat im Podcast, die war schon sehr tief drin. Mhm. Also die war auch so ein richtiges Fangirl und das war, glaube ich, die perfekte Mischung. Wobei ich auch gar nicht weiß, inwiefern sie das vorhatte, das alles zu teilen.
Ich wollte gerade sagen, ob sie darüber gesprochen haben vorher, dass es so ein Reveal gibt. Vielleicht war das von ihr auch gar nicht beabsichtigt, jetzt so ein Ding rauszuhauen. Aber wenn es passt.
Ja, also wie gesagt, also wenn ich überall sehe, die wichtigsten Fakten, und das ist ja nirgendwo aufgetaucht. Und für mich sind so, für mich als Fan sind es, also war so das krasseste Reveal. Und was auch irgendwie, was ich auch krass fand, war, dass sie, und das erklärt auch einiges für mich, dass sie Reese nicht geplant hat.
Okay.
Weil du liest ja das erste Buch, ne? Und denkst ja, okay, Tamlin. Und dann liest du das zweite und denkst dir, hä? Und dann taucht er auf und dann denkst du, okay, wie krass, hat die mich eigentlich verarscht? Und die wollte das gar nicht. Sie hat diese Szene geschrieben und der Typ ist einfach aus dem Schatten aufgetaucht. Und dann ging es los. Ne? Und das fand ich halt, also ich meine, weil das ist ja also Kern der Geschichte. Ja auch,
also wenn wir über Akuta sprechen, sprechen wir eigentlich zuerst über Reese und danach über Tamlin. Also krass.
Ja, und das fand sie auch so, das fand ich auch ein spannendes Thema, weil dann auch die Fragen kamen, ne, kriegt Tamlin nochmal so die Möglichkeit, seine Geschichte irgendwie wieder umzudrehen oder ne, also wieder so, da meinte sie, das findet sie ein voll schweres Thema, weil weil sie auch das, also weil, das fand ich auch sehr bezeichnend, sie meinte, wenn es darum geht, wie die Leute sie ansprechen, also klar, die Leute kommen und dann reden die auch mal über ihre Smut-Szenen und kichern darüber, aber sie meinte, die Leute kommen zu mir und die sprechen mit mir eigentlich nicht darüber, sondern die sprechen mit mir oder die erzählen mir, dass sie ihren toxischen und abusive Ehemann verlassen haben, nachdem sie eins der Bücher gelesen haben. So, ne? Ja. Also mal wieder, um jetzt diese Themen nochmal herauszustellen, wenn man jetzt sozusagen Romanticy oder das Genre generell verlacht, was da drin steckt, wie vielen Leuten, die das gelesen hat, das geholfen hat, und sie will das auf keinen Fall, wie sie den Leuten, denen das geholfen hat, also sie will das nicht irgendwie revidieren in irgendeiner Form, und deswegen findet sie es extrem schwierig. Sie meinte, sie hat auch eine gute Freundin, die auch aus einer toxischen Beziehung raus ist, mit der redet sie darüber zum Beispiel, ob das überhaupt möglich wäre und wie das möglich wäre, aber das fand ich auch nochmal so einen interessanten Punkt, dass sie, ja, also dass das so ein wichtiges Thema ist, und das merkt man auch in dem Interview, wie sie das ärgert, dass die Leute die Bücher teils verlachen oder nicht ernst nehmen, weil sie eben von denen, die es gelesen haben, ein komplett anderes Feedback dazu bekommt.
Denn das ist ja auch so, dass du diese Bücher liest, da haben wir ja jetzt auch schon öfter mal drüber diskutiert, welche Ambivalenz auch zwischen Tamlin, Reese und dem Protagonisten irgendwie auch ist. Und also für mich ist Sarah J. Maas echt so ein bisschen die Taylor Swift der Buchbranche. So dieses, wir verstecken möglichst viele diepe Botschaften in möglichst viel Popmusik, damit die Leute es checken. So, das ist ja bei Taylor das Gleiche. Wenn du sie hörst und keine Ahnung hast, dann hörst du halt einen coolen Popsong. Und wenn du aber auf die Texte hörst und wenn du ihre Interviews dazu schaust und merkst, was sie vielleicht auch selber durchgemacht hat. Ich meine, die Leute lachen zwar immer darüber, dass sie über ihre Ex-Männer schreibt und immer, wenn es eine Trennung gab, dann schreibt sie ein neues Album so. Das ist ja irgendwie auch witzig, aber gleichzeitig verhandelt sie da ja auch ganz, ganz tiefgründige Themen und ihre persönliche Geschichte. Und ich finde das immer sehr bezeichnend, so dieses, ne, die Leute, die Sängerin oder jetzt die Autorin, die erzählen dir, welches Feedback sie von den wirklichen Fans und von den Leuten, die sich Zeit für diese Geschichte nehmen, kriegen. Und nach außen im Radio oder so hörst du halt immer nur, ja, ist halt eine Dark Romance oder ist halt eine Romanticy jetzt in dem Fall. Und alle feiern
wird
irgendwie
in die Schublade gesteckt.
Alle feiern irgendwie einen oberkörperfreien Reese bei Instagram, TikTok ab. So, also ich finde das wirklich spannend, und auch gerade, dass wieder eine Frau sich hingesetzt hat und gesagt hat, ey, das ist meine Geschichte und das ist wirklich so passiert, und könnt ihr das gefälligst mal ernst nehmen? Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen der O-Ton auch dahinter, glaube ich. Das finde ich schon wieder sehr bezeichnend und aber auch wahnsinnig stark von ihr, dass sie das gemacht hat, dass sie da so drüber spricht jetzt. Kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Zeit gebraucht hat, um darüber so sprechen zu können überhaupt.
Mit Sicherheit, ja.
Ja.
Und also sie ist ja jetzt auch niemand, der weißt du, sie ist ja an sich jetzt, finde ich, sie kommt nicht als so, also dafür, dass sie ja eigentlich so eine Community irgendwie erschaffen hat und der auch gerecht werden will und dafür sorgt, dass sie diese Community sich über diese Themen auch austauscht, ist sie ja jemand, die immer recht, sage ich das jetzt, also eher, man nimmt sie ja als eher distanziert wahr. Mhm. Also sie ist jetzt keine super warmherzige Persönlichkeit, wenn du sie da sprichst. Und ich verstehe jetzt auch, warum. Also ne, sie ist, glaube ich, wirklich aufgrund der Dinge, die sie da auch erlebt hat, ist sie gar nicht in der Lage, so eine Rolle einzunehmen. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, wie sie alles tut, was ihr irgendwie möglich ist, um trotzdem dem Ganzen gerecht zu werden. Genau, und das war sozusagen, also das waren so die Punkte, die ich jetzt in dem Interview für mich als Fan sozusagen am spannendsten fand. Und ich kann echt nur empfehlen, guckt es euch an.
Ja.
Ja, also sie ist wirklich auch so, würde mich auch interessieren, wie du es wahrnimmst, so von der Art, wie sie es erzählt. Da können wir ja vielleicht im nächsten Podcast auch nochmal drüber sprechen. Aber genau, also ich freue mich trotzdem sehr auf die Bände. Also wir sind alle, glaube ich, nach wie vor aus dem Häuschen.
Ich werde auf jeden Fall auch, das habe ich mir fest vorgenommen, und die anderen Bücher vorher noch mal lesen. Vielleicht überspringe ich Band 1 und 2, die habe ich schon ein zweites Mal gelesen. Vielleicht starte ich einfach direkt beim dritten Band und dann gib ihm. Und ich glaube auch, dass man dann die Bücher noch mal irgendwie auch mit einer anderen mit einer anderen Perspektive liest. Ja.
Ja.
Und was wollte ich gerade noch sagen zu dieser Distanz? Achso, ich glaube auch, dass sie vielleicht gar nicht bereit ist für diese Geschichten, ne? Also dass sie schon offensichtlich ja die Community sehr ernst nimmt, aber dass sie vielleicht auch gar nicht bereit wäre jetzt für eine Person, die sagt, ey, ich konnte mich total mit Nesta identifizieren oder ich habe gefühlt wie Farrah in ihrer Schwangerschaft, also dass sie das vielleicht auch bewusst einfach nicht hören wollte und deshalb vielleicht auch ein bisschen auf Distanz gegangen ist, gefühlt für uns. Sie war jetzt
bestimmt,
auch eine ganze Weile sehr abwesend irgendwie.
Wesend, ja.
Ja, insofern kann ich mir gut vorstellen, dass da auch in ihr und viele Prozesse einfach stattgefunden haben.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, wirst du dich bestätigt fühlen, wenn du es dir anguckst.
Ja.
Genau. Also das war sozusagen jetzt hier das, womit ich dich angeteasert hatte.
Danke. Danke fürs Zusammenfassen. Gerne. Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe richtig Lust drauf jetzt. Ich gucke hier schon die ganze Zeit, wenn ich runtergucke. Das siehst jetzt nur du, aber ich bin hier die ganze Zeit, dass ich mir irgendwie die Bilder von Sarah nochmal angucke und irgendwie auch gucke, wie sie nach außen wirken möchte und dann guckt man sich diese Frauen immer an und denkt sich, krass, krass. Also, ne, dass jede Frau irgendwie krasse Geschichten zu erzählen hat, ich glaube, da sind wir uns eh einig drüber, aber wenn man sich sie so anschaut und das, also das, in meinem Kopf geht das gerade noch nicht zusammen, deshalb bin ich hier gerade irgendwie so.
Ja, ja. Also ich finde, dass sie wirklich, man merkt, wie sie sich so vorher ihre Rüstung angezogen hat und wie es aber echt irgendwie bröckelt ab und zu und sie dann auch den Tränen nah ist. Und
das ist toll. Das ist wirklich, das macht sehr besonders.
Sehr beeindruckend auch. Also genau, guckt es euch alles an. Wenn es Discovery Wheel gibt, das wird es ja irgendwann jetzt dann auch geben. Demnächst, hoffe ich. Dann reden wir natürlich nochmal drüber. Und genau, das waren eigentlich so die Themen für diese Woche, würde ich sagen.
Hot Take, aber kommen Sie zur Buchmesse? Nochmal ganz kurz. Freuen wir uns
in Frankfurt,
auf Sarah J. Maas auf der Frankfurter Buchmesse? Maybe?
Ich würde mich freuen, aber Leute, dann kann ich nichts anderes machen, als hinter der Frau herlaufen. Also,
okay, ich mache dann unsere Meetings alleine. Während du dann seit 7 Uhr morgens da stehst und à la Zenlin Yu
5 Uhr
auf irgendein Meet and Greet wartest. Ja. Da stehen wir dann beide. Ganz kurz auch heute geht's noch gewesen. Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Ist auch vielleicht ein bisschen zu weit hergegriffen.
Aber eigentlich ein ganz guter Bogen, nicht zur Frankfurter, sondern Leipziger Buchmesse, weil die ist ja schon nächste Woche.
Oh ja.
Und da könnt ihr euch auch auf was Besonderes freuen. Ich sag's mal so, wir haben zwei ganz tolle Autorinnen, die wir dort treffen werden.
Sie kommen von Drömer.
Sie kommen beide von Drömer. Eine ist eher unbekannt, eine ist sehr, 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 sehr bekannt.
Die größte Romance-Autorin, die Drömer hat.
Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich bin gewowt und amazed schon. Und genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall was freuen, drauf freuen, weil wir die beiden im Podcast zu Gast haben werden.
Genau, wir werden ja wahrscheinlich auch nächste Woche zur Buchmesse keine neue Folge online stellen, direkt am Sonntag. Also da wird es ein bisschen zeitverzögert gehen, seht es uns nach, aber es hat aus unserer Sicht, glaube ich, einfach keinen Sinn, an einem Sonntag zur Buchmesse was zu posten. Da werden wir uns dann danach die Woche sicherlich in Ruhe melden.
Und da wird es dann aber, denke ich mal, eine der beiden Autorinnen
das
schon
sein.
Das heißt, es lohnt sich, ein oder zwei Tage zu warten.
Ja, also ich denke mal so nächste Woche, übernächste Woche, Mittwoch vielleicht, wenn wir uns alle von der Buchmesse ein bisschen erholt haben, dass dann die neue Folge einfach online geht und wir alle noch so ein bisschen in der Buchmesse schweben können. Und dann wird es sicherlich auch nochmal ein Update, vielleicht sogar in der Woche dann zweimal von uns was zu hören geben, noch ein Update zur Buchmesse geben.
Gucken wir mal, ja.
Genau.
Aber wenn ihr da seid auch, ne, wir sind auf jeden Fall unterwegs, wisst ihr ja. Schreibt uns, sprecht uns an. Wir freuen uns, wenn wir euch persönlich kennenlernen. Und
Caro macht die Termine mit euch. Ich weiß nämlich nicht, wann sie die noch unterkriegen möchte in unserem Fall.
Ja, kein Thema. Alles kein Thema. Genau, dann wünschen wir euch aber jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Buchmesse, wenn ihr hingeht. Danken euch fürs Zuhören.
Ja, das war eine richtig coole Folge. Danke dir für diese coole Folge. Das war richtig, ich hatte das Gefühl, das hat richtig Tiefgründigkeit, die gerade gekriegt. Danke dafür.
Gerne, immer wieder. Und dann freuen wir uns, wenn es euch auch gefällt und ihr uns liked und teilt und abonniert und so weiter. Und genau, dann sagen wir an der Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich glaube, die Handwerker kommen hier gerade hoch. Perfekt. Die Handwerker kommen. Tschüss.
Tschüss.